HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
So aggressiv war ein Wahlkampf in Spanien schon lange nicht mehr. Es wurde bezichtigt, beschimpft und beleidigt. Verräter, notorischer Lügner, Egozentriker, Machtbesessener, Schande für Spanien. Nur einige von vielen Beleidigungen, die Casado Ministerpräsident Sanchez an den Kopf warf. Herr Sanchez ist mit den Separatisten an die Macht gekommen und will an der Macht bleiben, dank jenen, die versucht haben, unser Land zu zerstören.
Ya lo vimos en la campaña andaluza.
Wir haben schon vor kurzem bei den Regionalwahlen in Andalusien gesehen, dass die Katalonien-Krise die öffentliche Debatte beherrscht. Die Katalonien-Frage polarisiert wie nichts anderes.
Aus dem Nichts zur stärksten politischen Kraft. Das hat die rechtsextreme Partei Vox im Osten der Region Andalusien geschafft.
Ein Hauptproblem, das Vox aufgezeigt hat und womit viele Spanier unzufrieden sind, die Unfähigkeit der klassischen Parteien, mit dem Katalonien-Konflikt vernünftig umzugehen. Das hat bei vielen Menschen nationalistische Gefühle ausgelöst und ihren Stolz, ein Spanier zu sein, größer gemacht.
Was hat eigentlich den sozialistischen Premierminister Spaniens geritten, als er kurz vor den Europawahlen noch einen nationalen Wahlgang ansetzte? Er tat das ohne Not, denn die Legislaturperiode ist noch lange nicht zu Ende. Er ist zwar mit seinem Haushaltsentwurf im Parlament gescheitert, hätte aber durchaus noch eine Weile weitermachen und einen neuen Haushalt vorlegen können. Wir unterstellen mal, dass er den Wahltermin vorgezogen hat, um die derzeitigen guten Umfrageergebnisse in Stimmen umzusetzen und nicht, weil er unbedingt der Steigbügelhalter für die Rechten auf ihrem Ritt ins spanische Parlament werden wollte. Genau das aber wird wohl der Fall sein, wenn am Sonntag die Stimmen ausgezählt worden sind. Dann werden die spanischen Sozialisten den faschistischen Gefolgsleuten des toten Franco und der neuen Rechten den Weg ins Parlament bereitet haben. Ob das Regieren für die Sozialisten nach dem Sonntag dann einfacher ist, weil sie mehr als eine Minderheitsregierung stellen können, ist dabei noch nicht ausgemacht. Ebenso wenig, wie denn die Separatisten aus Katalonien und dem Baskenland wählen und abschneiden, die auch ihren Anteil daran haben, dass die Rechten auf einen wiedererstarkten spanischen Nationalismus setzen können. In diesem Frühling jedenfalls sind sich die Spanier gar nicht grün. Vorwärts in die Vergangenheit, Spanien vor der Wahl, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Bei den letzten Wahlen für das spanische Parlament gab es keine rechten Wahlgewinner. Dieses Mal wird es anders sein. Dieses Mal wird Vox ins spanische Parlament einziehen. Das ist kein Fernsehsender, sondern eine Partei, deren Namen nicht umsonst nach Vox Populi klingt. Die Stimme des rechtsgerichteten Volkes wäre das in diesem Fall die Stimme von Vox. Die ist Santiago Abascal. Dessen Auftritt immer ein wenig an den von Matadoren erinnert. An ein Spanien, das es so gar nicht mehr gibt. Marc Dugge.
Ein Mann stapft durch einsame Landschaften, streift mit den Händen sanft durch Getreideähren und schreitet voran mit geschwellter Brust und visionärem Blick. Was wie der Spot einer amerikanischen Marke für kernige Holzfällerhemden wirkt, ist Wahlwerbung von Vox und der Mann Santiago Abascal.
Si eliges siempre el coraje.
Wenn du dich für Mut entscheidest, wenn die Angst dich überkommt und wenn du nicht über Ehre lachst, weil du nicht unter Verrätern leben willst, wenn du dein Vaterland so liebst wie deine Eltern, dann weißt du, dass du es schaffst, Spanien wieder groß zu machen.
Spanien soll wieder groß werden. Das klingt wohl nicht aus Zufall, ganz nach dem Slogan von Donald Trump, Make America Great Again. Abascal mag Trump, weil er so wörtlich die Diktatur der politischen Korrektheit herausgefordert hat. Auch der ungarische Regierungschef Viktor Orbán zählt zu seinen Idolen. Er bewundert sie auch deshalb, weil sie ihren Wählern neues Selbstbewusstsein eingehaucht haben. Daran hat es den Spaniern zuletzt gefehlt, findet Abascal.
La España viva ha despertado. Gracias a Dios.
Das lebendige Spanien ist erwacht, Gott sei Dank, ruft Abascal Anfang Oktober den über 10.000 Anhängern zu. Und tatsächlich ist diese Veranstaltung ein Weckruf für das politische Establishment Spaniens. Die Halle von Vistalegre in Madrid ist voll. Dass die kleine Splitterpartei Vox so viele Menschen anlocken kann, hatten viele nicht erwartet. Santiago Abascal.
In diesem Jahr haben wir die Partei vervielfacht, nicht nur was die Mitgliedschaften angeht, sondern auch die Möglichkeiten, an Geldmittel zu kommen und Veranstaltungen in ganz Spanien zu organisieren. Das alles ist im großen Akt von Vistalegre gemündet.
Seine Partei hat ihm viel zu verdanken. Der 43-Jährige mit dem Vollbart ist charismatisch. Er kann die Mengen mitreißen, auch deshalb, weil er so authentisch wirkt. Dabei war Abascal den Spaniern bis vor kurzem noch ein Unbekannter. Santiago Abascal kommt aus dem Baskenland. Sein Vater war Gemeinderat. Die Familie wurde zeitweise von der baskischen Terrororganisation ETA bedroht. 2005 kam Abascal für die konservative Volkspartei, die PP, ins baskische Regionalparlament. Doch der gemäßigte Kurs des damaligen Parteichefs Mariano Rajoy war ihm zu lasch. 2011 trat er aus der Partei aus. Kurz darauf gründete er Vox. Die Partei fristete lange Zeit ein Schattendasein, bis die Katalonien-Krise für eine Welle des Nationalismus in Spanien sorgte und Vox die Wähler in die Arme trieb.
Santiago Abascal, Conde!
Derzeit stehen in Madrid führende katalanische Separatisten vor Gericht. Auch Vox tritt als Ankläger in Erscheinung. Santiago Abascal setzt sich entsprechend in Szene. Zum Prozessauftakt sagte er:
Seit langer Zeit stellen die Separatisten die Einheit Spaniens in Frage, die verfassungsmäßige Ordnung und die Strafen der Gerichte. Sie haben es getan, weil die verschiedenen Regierungen Spaniens untätig geblieben waren. Insbesondere die Regierung Rajoy war nicht in der Lage, diesen Staatsstreich im Keim zu ersticken.
Viele in Spanien sehen den Aufstieg von Abascal letztlich als Ergebnis eines Richtungsstreits im Lager der Konservativen. Abascal ist die Antwort für jene Konservativen, die sich bei der Volkspartei nicht mehr zu Hause fühlen. Er spricht gern von einer Reconquista, einer Zurückeroberung Spaniens. Allerdings will er es weniger von den Arabern zurückerobern, als vielmehr von den Liberalen.
Ulrich Ladurner, die spanische Rechte ist in Ihrem Blick, Sie sind Korrespondent der Zeit in Brüssel, aber sehr oft auch unterwegs in ganz Europa, so auch im Wahlkampf in Spanien. Guten Tag nach Brüssel.
Guten Tag.
Sie haben den Aufstieg dieser rechten Partei Vox und ihres Anführers Santiago Abascal in Spanien verfolgt. Bei den Parlamentswahlen 2016 holte Vox 0,2%, dann plötzlich im Dezember des vergangenen Jahres ein Riesenerfolg bei den Regionalwahlen in Andalusien 11%. Und jetzt könnte die rechte Partei am Sonntag 15% holen bei den Wahlen zum spanischen Parlament. Woher kommt dieser plötzliche Erfolg? Tatsächlich von den Separatisten und dem neuen Nationalismus?
Ja, ich glaube, Vox ist ein Ausdruck des Zeitgeistes teilweise. Sie haben ja rechte Parteien, rechtspopulistische Parteien in ganz Europa, die Erfolg haben. In Ihrem Beitrag war ja schon angesprochen, Vox versteht sich gut mit Orban. Vox hat Verbindungen zu Polens Kaczynski. Vox versteht sich gut mit Salvini Italien. Also es ist teilweise Zeitgeist, aber es ist dann dieses spezifisch Spanische. Und das, glaube ich, hat schon sehr stark zu tun mit dem Separatismus, den wir ja in den letzten Jahren in Katalonien erlebt haben. Und Vox ist eine Antwort auf diesen Separatismus. Wenn man will, ist es sozusagen das Spiegelbild zum katalanischen Nationalismus, ist der wieder erwachte spanische Nationalismus und Vox profitiert davon.
Das Hauptthema der Rechten war ja bisher, also vor diesem Crash im Separatismus mit der Katalanien-Krise, das Hauptthema aller anderen auch, nämlich die Migration. Die Einwanderung von Arbeitskräften aus Afrika in Spanien ist das, die vor allem in der Gewächshauslandwirtschaft in Andalusien eingesetzt werden, zu Bedingungen übrigens, zu denen kein Spanier arbeitet. Das war aber auch 2016 schon. Das heißt, der Unterschied ist tatsächlich Katalonien.
Ja, ich glaube, der entscheidende Unterschied ist Katalonien, wobei man dazu sagen muss, das Thema Migration ist für Spanien insofern wichtiger geworden, weil seit dem Regierungsantritt von Salvini in Italien hat ja Salvini die Häfen, wie er sagt, geschlossen und die Migrationsströme, wenn man so sagen darf, über Spanien haben zugenommen. Insofern ist Spanien konfrontiert mit einer höheren Zahl an Migranten, nicht einer sehr großen, aber einer höheren Zahl an Migranten. Und es entstand da das Gefühl, dass die Rolle, die jetzt Italien lange innehatte, nämlich dass es so der Hauptankunftsland war für Migranten, über die übers Mittelmeer kamen, dass diese Rolle jetzt Spanien zufällt. Und das hat Ängste geweckt und diese Ängste hat Vox natürlich auch für sich nutzen können. Aber wie gesagt, da kam einiges zusammen und ich glaube, der Brandbeschleuniger war dann wirklich die Katalonienkrise 2017.
Sie haben Santiago Abascal im Wahlkampf beobachtet. Sie sind ihm nachgereist. Mitreisen durften Sie nicht. Ich glaube, er redet nicht gerne mit Journalisten, ne?
Nein, nicht jedenfalls mit der etablierten oder traditionellen Presse, wie Sie das nennen würden. Ich habe versucht, ihn natürlich zu treffen, zu interviewen, aber mir wurde beschieden, das macht er nicht, und so bin ich ihm nachgereist. Es ist ein seltsames Gefühl, weil er zwar mit der Presse nicht spricht, aber fast bei jeder Veranstaltung über die Presse spricht, und zwar nicht gut. Kritisiert zwar die Presse, gibt aber der Presse nicht die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ich bin ihm nachgereist und habe einen Eindruck bekommen können von diesem Mann und natürlich auch von der Gefolgschaft. Ich muss sagen, dass ich überrascht war von der Tatsache, dass jede Veranstaltung war voll. Mhm. Bei jeder Veranstaltung kamen sehr, sehr viele Leute.
Wie funktioniert Abascal? Was sind seine Codes? Womit packt er seine Anhänger oder macht Unentschlossene zu seinen Wählern?
Ich glaube, so Figuren wie Abascal, die waren immer schon da, aber sie haben sich innerhalb des Partido Popular aufgehoben gefühlt. Er ist ein Konservativer, also ein Nationalist, das war er, glaube ich, immer. Er hat sich nicht so stark geändert. Aber Leute wie er konnten sich über viele Jahre im Partido Popular zu Hause fühlen. Wenn Sie so wollen, wenn man einen Vergleich zieht mit der AfD, dann kann man sagen, was jetzt die Vox-Partei für den Partido Popular ist die AfD für die CDU. Abascal, glaube ich, ist immer derselbe geblieben, ein spanischer Nationalist, der an die Nation glaubt. Er kommt aus dem Baskenland, hat dort auch mit Bedrohungen leben müssen. Und er präsentiert sich heute als Mann, der seine Meinung nie geändert hat und dessen Zeit jetzt gekommen ist. Es gibt ja verschiedene Figuren auf der europäischen Bühne, die heute auftauchend Erfolg haben und sagen, ich war immer schon so und jetzt ist meine Zeit gekommen. Es gibt Figuren auf der linken, auf der rechten Seite.
Aber seine Worte, die er benutzt, die Tapferkeit, Kühnheit und so weiter, das sind doch alles irgendwie vergangene Werte, oder?
Ja, es sind vergangene Werte. Ich glaube auch, dass Abascal ein Ausdruck ist eines Rückzugskampfes eines bestimmten Spaniens. Also Abascal wird ja jetzt nie sagen, dass er Frankist ist oder dass er sich sozusagen, oder er wird auch nie erinnern an den Diktator Franco, aber es sind viele Werte, die er vertritt, also Tapferkeit, Kühnheit sozusagen, auch die Religion und die spanische Nation, das sind alles Werte, die während der Diktatur eine große Rolle gespielt haben. Ich glaube, es sind Rückzugsgefechte, aber es gibt immer noch eine große Anzahl von Spaniern, die sich mit diesen Werten identifizieren können, insbesondere dann, wenn sie sich bedroht fühlen von der Geschwindigkeit der Veränderung. Mhm.
Ulrich Ladurner, Korrespondent der Zeit in Brüssel und in Europa unterwegs. Wir sprechen später nochmal. Vielen Dank bis hierhin. Vorwärts in die Vergangenheit, Spanien vor der Wahl, der Tag in HR2 Kultur. Was jetzt folgt, stammt aus Inger Maria Malkes Buch Archipel. Darin erzählt die deutsche Schriftstellerin die jüngere politische Geschichte Teneriffas und das rückwärts. Das heißt, je weiter man im Buch vordringt, desto weiter geht es zurück in die Vergangenheit Teneriffas und damit auch Spaniens. Die Geschichte dreier Familien unterschiedlicher Couleur wird erzählt. Wir beginnen 1975 am Todestag des Diktators Franco in einer offensichtlich frankistischen Familie, die wohlhabend genug ist, dass sie sich die Haushälterin Merche leisten kann.
Am Morgen des 20. November hingegen ist auf allen Titelblättern in den Auslagen der Zeitungskioske ein letztes Mal das gleiche Gesicht abgedruckt. Die Schlagzeilen ausschließlich Kombinationen der Wörter Franco und Tod. Die Kirchenschiffe so dicht gefüllt mit En ti confio mi alma, dir vertraue ich meine Seele an, das stille und braune Holzbanklehre, die sich in den Jahren zuvor in ihnen ausgebreitet hatten, für ein paar Tage vergessen sind. Im Arbeitszimmer Uniformen, sie halten Whiskygläser und reden vom Ende einer Ära. Der Fernseher im Arbeitszimmer ist stumm, Kränze mit beschrifteten Scharpen und Gesichter mit zerweinten Taschentüchern. Die Herren in den Sesseln klingen schon die ganze Nacht nach Weltuntergang, ihre Anzahl schwankt. Von Zeit zu Zeit lässt einer seinen Fahrer kommen, von Zeit zu Zeit öffnet Merche jemand Neuem die Tür, meistens sind sie in Uniform. Signor Bernadotte hat sie gebeten zu bleiben, bis der Besuch gegangen ist. Zwischendurch hat Merche eine Stunde am Küchentisch gedöst, sich soeben Cortado gemacht und die Kinder geweckt. Im Arbeitszimmer die ganze Nacht über schweigen, nur vereinzelt gesprochene Sätze. Einen bewaffneten Konflikt würde keiner mehr akzeptieren. Zustimmendes Nicken, wieder Schweigen. Eiswürfel klacken, wenn einer sein Glas zum Mund führt. Wenn sie in der Wüste verrecken, die Bilder schweigen in dieser sensiblen Phase. Und alle blicken zum Fernseher. Kameraschwenk, Schlange stehen für das Kondolenzbuch.
Ausschnitt aus Inger Maria Malkes Buch Archipel. Im Südosten Spaniens treffen zwei Meere zusammen. Das Mittelmeer, El Mar Mediterraneo, und das Plastikmeer, El Mar del Plástico. So nennen die Spanier die Gewächshauslandschaft, die sich über hunderte von Quadratkilometern im Südosten Andalusiens an der Küste entlangzieht. Dort wird in Intensivlandwirtschaft mit intensivem Pestizideinsatz und gewaltigem Wasserverbrauch das Gemüse für Europa gezogen. Die Region ist reich. Arbeitslosigkeit gibt es hier nicht. Die harte Arbeit in den Plastiktreibhäusern verrichten allerdings afrikanische Einwanderer. Das Zentrum des Plastikmeers ist die Stadt El Ejido. Dort regieren seit der letzten Regionalwahl die Rechten. Oliver Neuroth war da.
Aus dem Nichts zur stärksten politischen Kraft. Das hat die rechtsextreme Partei Vox im Osten der Region Andalusien geschafft, in der 80.000 Einwohnerstadt El Ejido. Hier holte Vox bei der Regionalwahl im Dezember fast 30% und überholte damit alle anderen Parteien. Juan José Bonilla ist stolz darauf. Er koordiniert die Arbeit von Vox in der Stadt.
El Ejido war bisher immer ein Ort, in dem sehr viele Menschen die konservative Volkspartei PP gewählt haben. Doch wahrscheinlich hat die Politik der PP die meisten Einwohner hier nicht mehr erreicht. Sie wollten was Neues. Eine Partei, mit der sie sich stärker identifizieren können als mit der PP.
El Ejido ist keine südspanische Stadt wie jede andere. Wer über die Hauptstraße geht, sieht überdurchschnittlich viele Dunkelhäutige und Frauen mit Kopftuch. Die Ausländerquote liegt bei 62%. Und das hängt mit dem wichtigsten Wirtschaftszweig der Gegend zusammen, der industriellen Landwirtschaft. Rund um El Ejido stehen Gewächshäuser, Hunderte, Tausende, kaum ein Fleck ist nicht mit ihnen bebaut. Und hier arbeiten fast ausschließlich Afrikaner.
La emigración claro que tiene que ver porque se relaciona lógicamente con el tema de inseguridad ciudadana y los ciudadanos del Ejido estamos cansados del tema de la inmigración ilegal.
Die Immigration spiele eine große Rolle für die Bewohner der Stadt, sagt Voxmann Bonilla. Er spricht von einer Unsicherheit im Ort. Die Menschen hätten genug von illegalen Einwanderern. Tatsächlich geht fast jeder in El Ejido auf das Thema ein, wenn man ihn auf die politische Lage anspricht. Zum Beispiel Pepe. Er wünscht sich, dass die Amtszeit von Ministerpräsident Sanchez endet.
Sanchez hat dasselbe getan wie sein Vorgänger Zapatero. Jedem Papiere gegeben, der welche wollte. Das geht nicht. Spanien kann nicht so viele Menschen aufnehmen. Wir Spanier haben zu wenig Jobs. Wo soll Arbeit für die ganzen Leute her? Wir sind nicht so, wie man uns oft darstellt. Keine Rassisten. Aber es gibt hier einfach zu viele Menschen.
Dabei ist El Ejido die Gemeinde Andalusiens mit der geringsten Arbeitslosigkeit. Sie liegt bei 12%. In vielen anderen Teilen der Region sind mehr als 30% der Bevölkerung arbeitslos gemeldet. Spitu kann die Skepsis Ausländern gegenüber daher nicht verstehen. Er kommt aus dem Senegal und arbeitet in der Landwirtschaft, in einem der tausenden Gewächshäuser unter Plastikplanen.
Da ist es 50 Grad warm, im Schatten. Dort geht kein Spanier rein. Es stimmt einfach nicht, dass wir ihnen die Jobs wegnehmen. In dem Betrieb, in dem ich arbeite, sind mit mir 30 Afrikaner beschäftigt, kein einziger Spanier. Wenn ein Spanier reinkommt, dann ist es unser Chef.
Der Rassismus habe gerade an der andalusischen Küste Vox groß gemacht, sagt der Politologe Ángel Cazorla von der Universität Granada. Doch eine wichtigere Rolle spielt nach seinen Worten beim Erfolg der Rechtsextremen die Katalonienkrise.
Ein Hauptproblem, das Vox aufgezeigt hat und womit viele Spanier unzufrieden sind, die Unfähigkeit der klassischen Parteien, mit dem Katalonien-Konflikt vernünftig umzugehen. Das hat bei vielen Menschen nationalistische Gefühle ausgelöst und ihren Stolz, ein Spanier zu sein, größer gemacht.
Für den Politikwissenschaftler ist Vox eine Partei, die es schafft, Problemen in Spanien einen Namen zu geben. Eine typische rechtspopulistische Partei, die mit Gefühlen spielt und oft komplexe Themen für die Menschen scheinbar einfach zu lösen darstellt.
Hier kommen viele Faktoren zusammen und alle finden sich in Vox wieder. Das ist eine Marke, die es erlaubt, sich auszudrücken. Vox ist nicht neu. Früher war die konservative Volkspartei eine Art Sammelbecken für Rechtsaußenpolitiker. Vox hat ihren Kurs salonfähig gemacht, vorher war er im Verborgenen.
es la normalización de un discurso que estaba oculto.
Oliver Neuroth aus Spanien. Professor Carlos Collado Seidel, Historiker an der Universität Marburg und Verfasser vieler Bücher über Spanien. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Herr Schmidt.
Lange Zeit sah es so aus, als würden die populistischen Rechten, die überall in Europa Wahlerfolge feiern, in Spanien gar keinen Fuß auf den Boden bekommen. Das US-Magazin Foreign Affairs ist eigentlich dafür bekannt, wirklich gute Analysen zu liefern. Das hat noch Mitte 2018 einen großen Essay veröffentlicht, der analysierte, warum Spanien immun gegen den Rechtspopulismus sei. Ein halbes Jahr später war Vox der Wahlgewinner in Andalusien. Warum jetzt? Warum nicht schon vorher?
Ich denke, das hat damit zu tun, wie schon der Kollege der Politikwissenschaft das formuliert hat, mit dem Katalonien-Konflikt in allererster Linie. Wenn man sich, es war schon anzumerken, als man im Herbst 2017 plötzlich in den Großstädten in Madrid flächendeckend die Fassaden der Häuser voller spanischer Flaggen hingen. Hier zeigte sich bereits ein gravierender Stimmungswandel in Spanien.
Also hin zum Nationalismus, ausgelöst durch den Separatismus.
Ja, ich denke schon. Also wenn wir hier in Deutschland hier von der Migration als der Ursache hier für diesen aufkommenden Rechtspopulismus sprechen können, ist es in Spanien die nationale Frage aufgehängt an der Katalonien-Frage und sekundär dann auch die angesprochene Migrationsfrage.
Die Migrationsfrage hatte Vox und haben andere rechte Parteien in Spanien auch vorher schon auf dem Zettel gehabt, aber das hat nichts gefruchtet.
Ja, man muss das so sehen. In Spanien haben wir bereits eine Auseinandersetzung mit der Migration, die doch zwei Jahrzehnte zurückliegt. Seit 20 Jahren ist Spanien durch eine massive Migration, sei es aus Afrika, sei es aus Lateinamerika betroffen. Mhm. Das ist für Spanien kein neues Phänomen.
Spanien war von 1936, ich blicke mal ein bisschen weiter zurück, nach dem Spanischen Bürgerkrieg, also bis 1975, eine Diktatur unter dem faschistischen Führer Francisco Franco. Der bestimmte an seinem Lebensende, dass das Land als Monarchie weitermachen sollte. Und die Spanier haben das brav gemacht. Wirkt das heute auch noch nach?
Ja, dieser Terminus brav ist natürlich, den könnten wir hinterfragen. Was 1975 geschah, war zunächst einmal eine große Sorge, dass die Ereignisse, die zum Spanischen Bürgerkrieg geführt haben, dass dieser Hass, der sich im Bürgerkrieg entladen hat und der immer noch im Bewusstsein präsent war, dass der wieder zum Vorschein kommen würde. Und diese Sorge, diese Tabuisierung der Vergangenheit, der diktatorischen Vergangenheit, der Repression, das ging zwei Jahrzehnte, 25 Jahre lang. Und nun, seit 20 Jahren, ist nun wieder eine Radikalisierung, eine Polarisierung innerhalb der spanischen Gesellschaft festzustellen, die davor ja nicht bestanden hat.
Das ist auch ein Wahlkampfthema, aber nicht nur. Steht die Diskussion oder die Auseinandersetzung um die Umbettung, über die Umbettung von Francos Gebeinen, der soll umgebettet werden. Derzeit ist er in einem monumentalen Gedenkstätte beerdigt, die er selbst hat bauen lassen, neben tausenden Gefallenen aus dem Spanischen Bürgerkrieg, übrigens auch seinen Gegnern. Die sozialistische Regierung will die Gebeine des ehemaligen Diktators da wegholen, damit die Gedenkstätte nicht mehr als Wallfahrtsort der Rechten funktioniert. Was sagt uns dieses Gezerre um einen vor 44 Jahren Gestorbenen?
Ja, in der Tat ist es politisch gesehen ein sekundäres Problem, wenn überhaupt. Aber es hat eine gewaltige Symbolkraft. Hier geht es um die Deutung der Vergangenheit, um die Deutung der Geschichte. Und nun, nachdem wir, sagen wir mal, seit dem Jahr 2000 es zu einer intensiven Auseinandersetzung um die Gräuel der Diktatur, um die Verbrechen, die im Bürgerkrieg seitens der Nationalisten verübt worden sind, nachdem hier eine intensive Debatte begonnen hat, setzt nun die Rechte, die, wie der Kollege der Politikwissenschaft angemerkt hat, einen Diskurs, der tabuisiert war, der im Verborgenen lag, der tritt nun ganz gewaltig an die Oberfläche.
Ich gehe nochmal zurück zu dem, was Sie vorher gesagt haben. Da haben Sie gesagt, 25 Jahre lang hat man nicht an die Vergangenheit gerührt. Es gab keine Aufarbeitung, aber es gab auch viele Tabus. Man hat sozusagen den Frankismus unter der Decke gehalten. Dann weitere 20 Jahre später, also heute, hat man die alten Auseinandersetzungen wieder, aber immer noch keine Aufarbeitung.
Die Aufarbeitung findet ja statt auf lokaler Ebene, auf regionaler Ebene. Nur führt sie automatisch zu Widerständen und zu Polemiken und zu Auseinandersetzungen, weil eben dieser große Teil der spanischen Gesellschaft die Franco-Diktatur positiv in Erinnerung hat.
Hat deshalb so ein Macho wie Abascal, der Vox-Chef, eine Chance?
Ich denke schon, so im Rahmen eben der Möglichkeiten von solchen rechtspopulistischen Parteien, also in dem Bereich, in dem man sich gerade bewegt, von 10-15%, durchaus. Und das sind Wähler, die vor allen Dingen der PP abhandengekommen sind. Die bis jetzt oder bis vor kurzem in der Lage war, ein breites Spektrum an bürgerlichen, konservativen bis hin zu radikalen Nationalisten, die alle umfassen konnte. Und allerdings im Rahmen eben dieser, wie ich gerade angesprochen habe, dieser Radikalisierung, dieser Polarisierung, die die spanische Gesellschaft erlebt, nun diese breite Wählerschicht nicht mehr unter sich vereinen kann.
Der Historiker Carlos Collado Seidel. Recht herzlichen Dank. Vorwärts in die Vergangenheit. Spanien vor der Wahl. Der Tag in HR2 Kultur. Weiter geht es mit Inga Maria Malkes Archipel, der rückwärts erzählten Geschichte mehrerer Familien auf Teneriffa. Weiter geht es Ende der 50er Jahre.
General Hernaro Bernadotte, sein Vater ist in Kastilien aufgewachsen, auf einem Landsitz bei Toledo. Als jüngster Sohn erbte er die Ländereien auf der Insel, die alle an jenem frostigen Januarmorgen in Madrid zur Testamentsvollstreckung Versammelten nur aus Erzählungen kannten. Zuletzt hatte Eliseos Großvater einen Winter dort verbracht, 16-jährig und blass und mit zu viel Husten für einen jungen Mann. Dort würden Kaninchen nicht nur mit Hunden, sondern auch mit Mardern gejagt, wird seitdem in der Familie erzählt. Auf den Feldern wüchsen Kakteen statt Weizen, aus denen, und Eliseos Großvater hat nicht ganz verstanden, wie rote Farbe gewonnen wurde. So viel ist bekannt über die Inseln. Außerdem, dass die Ländereien mit jedem Jahr mehr Verlust bringen. Und daher hat niemand gegen den Abschnitt des Testaments, der sie Eliseos Vater zusprach, einen Einwand erhoben. Lorenzo González, seinen künftigen Schwiegervater, hat Eliseo nicht nur zu sich eingeladen, sondern ihm bei einem ihrer nächsten Treffen auch eine Lösung für das Problem mit der Finca vorgeschlagen. Eine radikale Lösung, sie zu verkaufen nämlich. An Herren aus Belgien, die dort Hotels bauen wollen. Am Land und auch an den Wasserrechten haben die Belgier Interesse. Der vorgeschlagene Kaufpreis ist exorbitant. Eliseos künftigem Schwiegervater gehört das Leitungsnetz im Süden. Seine künftige Schwiegermutter hat es von ihrem Vater geerbt. Hotels benötigen mehr Wasser als Pflanzen oder Tiere, mehr sogar als der Bananenanbau, sagt Lorenzo.
So geht es voran in Teneriffa, da ist der Jahre 57. Zweimal haben wir jetzt schon gehört, dass die Katalonienfrage der Brandbeschleuniger war, der die Rechten befeuerte in Spanien. Der Separatismus der Katalanen machte den spanischen Nationalismus wieder stark und gleichzeitig auch hoffähig. Die Katalonienfrage machte aber auch Pedro Sánchez zum Regierungschef. Schon deshalb ist Katalonien im Wahlkampf derzeit allgegenwärtig, auch wenn es darum eigentlich gar nicht geht. Marc Dugge.
Spanische Politiker sind bekannt dafür, auch mal kräftiger auszuteilen. Aber was Pablo Casado, der Chef der konservativen Volkspartei, Anfang Februar von sich gab, das war dann doch außergewöhnlich scharf. Verräter, notorischer Lügner, Egozentriker, Machtbesessener, Schande für Spanien. Nur einige von vielen Beleidigungen, die Casado Ministerpräsident Sánchez an den Kopf warf. Casado unterstellt dem Sozialisten eine Marionette der katalanischen Separatisten zu sein. Tatsache ist, dass es auch Stimmen der Separatisten waren, die Pedro Sánchez im vergangenen Jahr ins Amt gehoben haben. Er hatte ein Misstrauensvotum gegen seinen Vorgänger Mariano Rajoy angestrengt und gewonnen. Im Amt hat er versucht, die Eiszeit zwischen Barcelona und Madrid zu beenden. So hat er sich mit dem katalanischen Regierungschef Quim Torra zu Gesprächen getroffen, die allerdings weitgehend ergebnislos blieben. Für Albert Rivera war das schon zu viel. Er ist Kandidat der konservativ-liberalen Partei Ciudadanos.
A mí me duele España.
Ich leide mit Spanien, dass Katalonien sich spaltet, denn ich bin Katalane. Herrn Sánchez ist das egal. Er ist mit den Separatisten an die Macht gekommen und will an der Macht bleiben, dank jenen, die versucht haben, unser Land zu zerstören. Den Vorwurf, mit den Separatisten paktiert zu haben, wies Sánchez in einer Fernsehdebatte am Dienstagabend scharf zurück.
Mentira. Nunca, no? Que es falso. Que es falso.
Das ist eine Lüge. Es stimmt nicht. Sie können die Lüge noch tausende Male wiederholen. Sie bleibt falsch. Nein heißt Nein und niemals heißt niemals. Niemals würde er eine Unabhängigkeit von Katalonien erlauben und auch kein entsprechendes Referendum, versicherte Sánchez. Und das nicht zum ersten Mal. Die Konservativen wollen ihm das nicht abnehmen und machen damit kräftig Wahlkampf. Die Katalonienfrage polarisiere derzeit wie nichts anderes, sagt der Autor und Kolumnist Jordi Amat aus Barcelona. Für ihn ist Sanchez der einzige Spitzenpolitiker, der zur Kenntnis nimmt, dass es ein politisches Problem in Katalonien gibt, das angegangen werden muss.
Eso es tabú.
Für die Volkspartei und Ciudadanos ist das tabu. Für sie gibt es kein Problem, auch wenn mir selbst das wahnsinnig blind erscheint. Sanchez hat einen Imageverlust riskiert, allein weil er sich mit den Separatisten auf ein Gespräch eingelassen hat. Tatsächlich haben aber schon die ersten Gespräche gezeigt, wie schwer es ist, zu Kompromissen zu kommen. Die Separatisten wollten und wollen von ihrem vermeintlichen Recht auf Selbstbestimmung nicht abrücken. Weil Sanchez in diesem Punkt nicht nachgab, ließen sie ihn im Februar mit seinem Haushaltsentwurf auflaufen und sorgten so dafür, dass Sanchez ohne Mehrheit blieb und Neuwahlen ausrufen musste. Die Separatisten nahmen damit in Kauf, dass konservative Hardliner den Sozialisten ablösen könnten. Mit einer konservativen Regierung dürfte die Suche nach Auswegen aus dem Konflikt allerdings schwieriger werden. Gut möglich, dass das manch einem Politiker in Madrid wie in Barcelona durchaus gelegen kommt.
Und das Ganze wird noch angeheizt durch einen Prozess, der derzeit läuft in Madrid. Martin Dahms, freier Korrespondent in Madrid und einer der Beobachter dieses großen Prozesses, der derzeit gegen katalanische Separatisten dort geführt wird. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
12 Angeklagte, die Separatistenführer aus Katalonien, vor dem obersten Gericht in Madrid, das ihnen damals schon das Referendum verboten hatte, das sie dann trotzdem durchführen ließen. Der Prozess wird immer wieder als Schauprozess bezeichnet, von der Seite der Separatisten her natürlich. Ein politischer Prozess ist das allemal, aber ist es ein Schauprozess?
Ja, ein Schauprozess ist natürlich ein infamer Begriff. Jeder denkt sofort an die stalinistischen Schauprozesse in den 30er Jahren, vielleicht noch an den Volksgerichtshof. Ein Schauprozess wäre einer, der rein politisch motiviert ist, politisch gesteuert wird und dessen Ergebnis von vornherein feststeht. Mhm. Das ist in diesem Fall nicht so.
Es sind 12 Angeklagte, 9 davon mit Unterbrechung, 2 davon ununterbrochen, 1,5 Jahre in Untersuchungshaft, also sehr lange. Schon das hört sich ein wenig aber danach an, als solle da ein Exempel statuiert werden, oder?
Ja, mir passt das auch nicht. Vielen passt das nicht. Gerade Untersuchungshaft, das ist ja, bevor man verurteilt wird, schon im Gefängnis zu sitzen. Viel Härteres kann ein Rechtsstaat seinen Bürgern gar nicht antun, als ihnen ins Gefängnis zu stecken. Dennoch glaube ich diesem Gericht, das übrigens nicht verantwortlich dafür war, das Referendum abzusetzen und als illegal zu erklären, das war der Verfassungsgerichtshof, aber egal, das ist der oberste Gerichtshof. Dieser Gerichtshof nimmt seine Arbeit sehr ernst. Der vorsitzende Richter, den finde ich ganz bewundernswert sogar, wie er dieses Verfahren führt. Wenn man sich das anschaut, wie das Verfahren läuft, er greift ein. Wenn man selbst gerade denkt, jetzt müsste er mal eingreifen, dann tut er es. Ist sehr geduldig mit den Angeklagten, mit den Zeugen, mit den Anwälten. Lässt aber trotzdem nicht alles durchgehen. Man spürt, wenn man diesem Prozess folgt, dass das Bedürfnis auf alle Fälle, einen rechtsstaatlich korrekten Prozess durchzuführen. Dass der natürlich trotzdem politisch extrem aufgeladen ist, dass es überhaupt zu diesem Prozess gekommen ist, das kann man nicht leugnen.
Den Angeklagten wird unter anderem Rebellion vorgeworfen. Den Straftatbestand gibt es bei uns nicht. Das Oberlandesgericht in Neumünster, wo der ehemalige katalanische Präsident festgesetzt worden war, als er durch Deutschland reiste, hat entschieden, dass der Vorwurf dem deutschen Hochverrat gleichkomme und dass er nicht gerechtfertigt sei. Und damit war Charles Puigdemont dann wieder frei und wurde nicht ausgeliefert. Wie ist das in Spanien? Wie geht man damit um?
Das ist der Kern dieses Verfahrens. Es gibt im Prinzip 3 Vorwürfe gegen die Angeklagten. Einer ist ungehorsam, dem kann man auch kaum widersprechen, auch die Angeklagten selbst.
Das gibt es bei uns auch nicht.
Ja, gibt's nicht. Da kann man auch nur ein halbes Jahr für in Haft kommen. Das wird also normalerweise auch dann ausgesetzt. Eben genau deswegen, weil die Politiker den Vorgaben des Verfassungsgerichts widersprochen haben und gesagt haben, das ist uns egal, was uns das Gericht sagt. Das andere wäre Untreue oder Veruntreuung öffentlicher Gelder. Es scheint mir auch recht eindeutig zu sein, nicht ganz so eindeutig, dem könnte ein Prozess nachgehen, aber der entscheidende Faktor ist die Rebellion. Ja, und die lässt sich wirklich mit dem Hochverrat in Deutschland vergleichen. Das Zentrale bei der Rebellion ist die Gewaltanwendung bzw. die organisierte Gewaltandrohung. Und da habe auch ich meine Bauchschmerzen, weil mir das so offensichtlich zu sein scheint, dass bei allem, was bei diesem Referendum passiert ist in Katalonien, kein Interesse von Seiten der Organisatoren dieses Referendums, also vornehmlich der katalanischen Regionalregierung, es kein Interesse daran gab, das gewalttätig ausarten zu lassen. Der Vorwurf ist aber der Anklage, auch wenn ihr das so nicht vorgehabt habt, habt ihr das sozusagen billigend in Kauf genommen, dass es dahin sich entwickeln könnte. Und darum geht es jetzt in diesem Prozess. Wir haben jetzt schon 36 Verhandlungstage über den Daumen, ich weiß es nicht ganz genau, 120, vielleicht auch 150 Zeugen gehabt, ganz viele Polizisten, die jetzt sagen sollen, ja, die Demonstranten, die da in den Wahllokalen saßen, die sind doch gewalttätig gewesen. Es fällt ihnen ein bisschen schwer, ist mein Eindruck. Aber am Ende ist das der Kern der ganzen Sache. Darum geht dieser Prozess, darum wird er sich monatelang noch hinziehen. Insgesamt sollen ja 500 Zeugen dort auflaufen, um rauszufinden, ob es doch einen gewalttätigen Kern gab.
Puh. Martin Dams, wir müssen da einfach warten. Martin Dams, freier Korrespondent in Madrid. Recht herzlichen Dank. Vorwärts in die Vergangenheit. Spanien vor der Wahl, der Tag in HR2 Kultur. Und hier kommt unser letzter Ausschnitt aus Archipel von Inga Maria Malke. Jetzt befinden wir uns im Jahr 1950. Wir gehen ja rückwärts in der Geschichte. Und der Diktator, der Caudillo, der Generalissimo, kommt nach Teneriffa.
La Mañana, der Morgen, erscheint jeden Tag, der Herausgeber weitaus seltener in den Redaktionsräumen. Sein Tisch auf der Terrasse der Bar Atlantico ist der zweite von links. Und wenn er dort nicht sitzt, lehnt am Aschenbecher ein Schild, auf dem reserviert steht. Eigentlich ist das Schild überflüssig, jeder weiß, der Tisch gehört Lorenzo González, Viva España genannt. Am 23. Oktober trinkt Lorenzo Cortado ohne irgendetwas drin. Sein rechter Oberarm liegt wie immer auf der Terrassenbrüstung. Von hier aus hat man eine gute Sicht über den Hafen und die wartende Menschenmenge, Fahnen noch gesenkt, Münder noch geschlossen. Die Artikel der morgigen Ausgabe sind bereits geschrieben, mit Platz für besondere Vorkommnisse, falls El Gaudillo wünscht, von einem der Redemanuskripte abzuweichen. Lorenzo hat die Texte gestern Abend bereits abgezeichnet, der Stab aus Madrid ebenfalls, eigentlich fehlen nur die Fotos. Dennoch sind alle Reporter von La Mañana am Hafen. Noch bei Dunkelheit haben Lastwagen und Sonderbusse in den Dörfern die Fletchers, die alten Hemden, die katholische Jugend, die Verbände der Sección Femenina, die Geistlichen und Beamten, die Mitglieder der Nationalen Gewerkschaft abgeholt und außerdem jeden, der mitzukommen bereit ist und keinen Ärger machen wird. Obwohl er einer der wenigen überlebenden Gründer der Falange auf der Insel ist, einer der ersten Unterstützer der nationalen Bewegung, wird Lorenzo nicht als Teil des offiziellen Begrüßungskomitees Franco am Hafen empfangen. Lorenzo wird Franco an der Plaza Weiler vorgestellt, seine Tochter darf Blumen überreichen, mehr ist nicht mehr rauszuschlagen gewesen.
Ausschnitt aus Archipel von Inga Maria Malke. Und hier ist sie, die Schriftstellerin selber, die 2018 mit einem Buch über die spanische Vergangenheit den Deutschen Buchpreis gewonnen hat. Guten Tag, Frau Malke.
Guten Abend.
Wir zitieren ja heute aus Ihrem Buch, das uns von heute aus rückwärts erzählt, in die Vergangenheit der Insel Teneriffa mitnimmt. Erzählen konnten Sie das, weil Sie Verwandte auf Teneriffa hatten und dort teilweise aufgewachsen sind. Sind die Geschichten, die Sie erzählen, Ihnen erzählt worden oder Ergebnis langer Recherchen?
Die sind Ergebnis langer Recherchen, mit wenigen Ausnahmen.
Weil man in Spanien nicht so gerne über die Vergangenheit erzählt?
Nein, eigentlich nicht. Also das war so eine erstaunliche Erfahrung, die ich bei der Recherche gemacht habe. Wenn man die Zeitzeugen befragt, reden die alle gerne. Mhm. Das ist sozusagen nach dieser Vergessens-Ära sozusagen das Erstaunliche, dass im privaten Kontakt oder im Gespräch das überhaupt kein Problem ist, über das Franco-Regime zu sprechen. Gesellschaftlich, ja. Als gesellschaftlicher Diskurs, ist es leider was ganz anderes.
Ja, das ist eine seltsame Diskrepanz. Also wenn Sie bei denen zu Hause sind und alleine mit ihnen, dann geht das.
Ja, ohne Probleme. Also dann wird wirklich erzählt, auch viele Sachen, nachdem man nicht gefragt hat und noch eine Geschichte und noch eine Geschichte. Also das ist erstaunlich. Also es ist ein Redebedürfnis auch da. Das merkt man. Bei den Einzelnen.
Vielleicht auch deshalb, weil eben öffentlich nicht erinnert wird, weil es diese kollektive Erinnerung nicht gibt?
Ja, auf jeden Fall, weil es keinen breiten gesellschaftlichen Diskurs dazu gibt. Trotz mehrerer Versuche, das anzuleiern, auch das Gesetz von 2007 sozusagen, zielt ja eigentlich darauf ab, sozusagen eine Öffnung, was das Reden darüber angeht, auf gesellschaftlicher Ebene irgendwie herbeizuführen. Aber es ist leider bisher immer gescheitert, auch wegen der Wahlen und der Wechsel sozusagen der Regierungsparteien. Weil, ja, ich weiß nicht, wie weit wir schon darüber geredet haben. Es gibt sozusagen auf Seiten der PP wenig Interesse, das aufzuarbeiten, und auf Seiten der PSOE halt ein viel größeres.
Ja, darüber haben wir schon gehört. Ich vergleiche das jetzt mal mit unserer eigenen Geschichte. In der Bundesrepublik Deutschland hat es 23 Jahre gedauert, vom Kriegsende bis zum Studentenprotest, der die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus dann eingefordert hat. Da ist also so fast die Zeitspanne vergangen, die man gewöhnlich einer Generation zurechnet. In Spanien wären das dann inzwischen zwei Generationen, in denen das nicht geschehen ist. Oder kann man das so nicht vergleichen?
Ich glaube, das kann man schwer vergleichen, weil ich glaube, die Ursachen sind unterschiedlich. Also ich glaube, eine der Gründe in der Bundesrepublik war ja sozusagen auch die Frage nach persönlicher Schuld.
Ja.
Und klar, neben der juristischen Aufarbeitung sozusagen, da würde es um persönliche Schuld gehen. Aber was jetzt sozusagen einen gesellschaftlichen Dialog über das, was passiert ist, angeht, da müsste es nicht über persönliche Schuld gehen sozusagen. Also man könnte das ja sozusagen auch abstrakt versuchen zu bearbeiten. Und das passiert leider auch nicht.
Und wenn Sie jetzt diese Auseinandersetzung über die Umbettung Frankos betrachten, hat das damit zu tun oder ist das davon getrennt? Will da nur ein sozialistischer Ministerpräsident so den Faschisten oder den Rechten ein Denkmal wegnehmen?
Nee, das glaube ich nicht. Also ich glaube schon, dass sozusagen die PSOE auch mit der Umbenennung von Straßen und so weiter und so fort, ist halt sozusagen auch über die Symbole des Regimes versucht, das Gespräch in Gang zu bringen sozusagen oder eine gesellschaftliche Realität herbeizuführen sozusagen. Und das darunter würde ich auch die Umbettung der Franco-Überreste sozusagen packen. Ich weiß noch nicht, ob das eine effektive Art und Weise ist, sich auseinanderzusetzen, weil es sozusagen reine Symbolgesten sind.
Ja, das ist richtig. Die Aufarbeitung steht noch aus. Ist Ihr Buch ins Spanische übersetzt?
Nein, noch nicht, aber wir arbeiten dran.
Okay, das würde mich dann wirklich interessieren, wie das aufgenommen wird. Teneriffa ist natürlich nicht Spanien, sondern Teneriffa ist eine Insel an der Peripherie. Aber Sie erzählen ja die spanische Geschichte. Recht herzlichen Dank, Inga Maria Malke, die Schriftstellerin, die uns das Buch geschenkt hat, Archipel.
Einen Monat.
Am Sonntag wird also in Spanien gewählt, auch wenn es so vielleicht nicht geplant war, wirkt die Wahl eine Woche vor der Europawahl doch wie ein Zeichen. Und die Umfragen sagen vorher, dass die rechte Partei Vox in Spanien zum ersten Mal auf nationaler Ebene ins Parlament einziehen wird. Und das womöglich gleich mit 15% Umfragen. Kein gutes Vorzeichen für die europaweiten Wahlen in 4 Wochen. Samuel Jakisch aus Brüssel.
Einen Monat vor der Europawahl ist Brüssel ziemlich leer. Denn die Europapolitiker sind unterwegs im Wahlkampf zwischen Dublin und Athen, vom Baltikum bis an die Algarve. Franz Timmermans zum Beispiel, Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten. Bei seinem Wahlkampfauftritt in Portugal erwähnt er Spanien zwar nicht direkt, das muss er aber auch nicht. Die Botschaft an die Wähler im Nachbarland wird trotzdem klar.
Here in Portugal you have a leader.
Hier in Portugal habt ihr einen Anführer, der ein Patriot ist und trotzdem offen gegenüber dem Rest der Welt, der auch zu seinem Volk sagt, seid offen, seid proeuropäisch, seid optimistisch, heißt Unterschiede willkommen. Seid gütig zu jenen, die unsere Hilfe benötigen, seid gütig zu Flüchtenden, die sonst nirgendwo hin können. Zuwanderung ist bei der Wahl in Spanien das zentrale Thema der rechtspopulistischen Vox-Partei. Zwar meldet die EU-Küstenwache Frontex für März wieder einmal weniger irreguläre Grenzübertritte für die gesamte EU, vor allem weil die Zahlen in Spanien zurückgingen. Das Thema funktioniert dennoch als Vorlage für Vox-Parteichef Santiago Abascal, der für Europas Asylpolitik die EU verantwortlich macht, vor allem die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Deren Spitzenkandidat für Brüssel heißt Manfred Weber. In seinem Europawahlspot zählt der CSU-Politiker auf, was die EU seiner Ansicht nach überhaupt nicht brauchen könne.
Was übrig bleibt, ist Bürokratie, Technik und Undurchsichtigkeit. Und Radikale, die Europa zerstören wollen.
Europäische Gemeinsamkeit statt trennendem Nationalismus. Diese Botschaft ruft Weber auch den Spaniern zu, beim gemeinsamen Wahlkampfauftritt mit der konservativen Partido Popular in Malaga. Das WE in seinem Nachnamen schreibt Weber in seinem Wahlkampf extra groß.
Gemeinsam für Manfred Weber.
The power of we.
Die Rechtsextremen in Spanien schlagen andere Töne an. Zum Beispiel, wenn Vox-Parteichef Abascal in seinem Wahlspot zu pathetischer Musik mit Verbündeten durch die Steppe reitet. Eine historische Referenz an die Reconquista, die Vertreibung der Muslime aus Spanien im 13. Jahrhundert. Mit dieser Wahlwerbung schaffte es Vox aus dem Stand in die andalusische Regionalregierung. Heute ziehen in Andalusien schon mal Dorfbewohner durch die Straßen mit einer großen Puppe des katalanischen Separatistenführers Carles Puigdemont. Auf einem öffentlichen Platz, so zeigt ein Handyvideo der Szene, hängen die Menschen die Puppe auf, zünden sie an und exekutieren sie symbolisch mit Gewehrschüssen unter dem Jubel der Bürger. In Brüssel sieht Ska Keller solche Entwicklungen mit Skepsis. Die europäische Spitzenkandidatin der Grünen stellt bei ihren Wahlkampfinterviews klar: Ich denke, es ist wichtig, dass alle demokratischen Parteien klaren Abstand halten zur extremen Rechten. Denn die Gefahr ist, dass Parteien der Mitte sich sonst selbst nach rechts bewegen, indem sie auf rechtsextreme Diskurse eingehen. Wer das tut, legitimiert diese Diskurse. In Spanien könnte es genau dazu kommen, zumal einige prominente Rechtsaußenpolitiker eine Vergangenheit bei den Konservativen haben. Ein solches Bündnis im fünftgrößten Staat der EU würde mehr Streit im Europäischen Rat bedeuten, schätzt der Politologe Josef Janning von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Denn selbst beim Thema Asyl und Migration reiche die ultrarechte Gemeinsamkeit auf EU-Ebene lediglich so weit, die Außengrenzen zu überwachen. Bei der Frage, was aber mit jenen geschehen soll, die zweifelsfrei ein Recht auf Asyl in der EU haben, so Jannings, gingen die Haltungen der ganz Rechten wieder stark auseinander.
Während die Italiener darauf bestehen, dass als Teil europäischer Solidarität andere Staaten auf jeden Fall Menschen aufnehmen, wollen gerade die Polen oder die Ungarn genau dies ausschließen. Und so sehen Sie, wie die Bedürfnisse und Ansprüche, die die unterschiedlichen Seiten formulieren, dann eine gemeinsame Lösung ausschließen, insbesondere dann, wenn sie mit dieser Unbedingtheit formuliert werden, die ein Merkmal populistischer Politik ist.
Mehr Populismus und Nationalismus könne Brüssel gerade jetzt nun wirklich nicht gebrauchen, darin sind sich viele EU-Vertreter einig. Diese Botschaft tragen sie im laufenden Wahlkampf quer durch die Union und hoffen, auch in Spanien gehört zu werden.
Oder es wird noch netter als jetzt im Europa nach dem Mai, nach der Europawahl. Ulrich Ladurner aus Spanien, ebenfalls zurück in Brüssel und noch bei uns im Tag. Kann es sein, dass das Kalkül von Pedro Sánchez, dem spanischen Ministerpräsidenten und Chef einer, ich nenne sie mal sozialdemokratischen Minderheitsregierung in Madrid, eher war, Europa herauszuhalten aus dem spanischen Wahlkampf, als er diesen Wahltermin einen Monat vor die Europawahl setzte?
Ja, es hat ja Europa keine Rolle gespielt in dem Wahlkampf. Wenn man die Debatte verfolgt hat, zum Beispiel im Fernsehen, dann ist das Wort Europa gar nicht mal erwähnt worden. Es ging um viele andere Themen. Insofern, ich glaube, dass Sánchez damit kalkuliert hat, dass er jetzt einfach im kurzen Wahlkampf auch einen großen Erfolg feiern wird. Und die Umfragen geben in ihrem Moment recht. Ich glaube, er liegt bei 23-24% oder sogar mehr. Also er wird wahrscheinlich die stärkste Partei sein.
Ja, aber er ist stärkste Partei und hat dann, ja, was hat er denn als Partner? Er hat sich ja die Nationalisten würden sagen, rangewanzt an die Separatisten und an die katalanische Bürgerpartei. Das hat ihm aber bislang nicht geholfen.
Nein, es hat ihm nicht geholfen, aber ich glaube, Sánchez wird schon wahrgenommen als eine stabilisierende Kraft. Ich glaube, das ist ein Grund auch für seinen Erfolg. Er tritt ja gemäßigt und ruhig auf. Er hat es mit den katalanischen Separatisten versucht. Es ist ihm nicht viel gelungen. Also ich glaube, dass viele Spanier auch abgeschreckt werden von den radikalen Tönen, die sie rechts außen hören und dadurch doch lieber eine Figur haben wie Sánchez, der sozusagen Stabilität und Ruhe ausstrahlt. Wobei natürlich, er hat das Problem, dass er nach dem Wahltag eine Mehrheit braucht und es ist nicht sicher, ob er die zusammenbekommen wird. Möglich ist natürlich auch, dass er mit den Rechtsliberalen und Rechtskonservativen von Ciudadanos zusammengeht. Ich meine, nach dem Wahltag werden die Karten, glaube ich, neu gemischt werden.
Also Ciudadanos ist jene Partei, die eigentlich ja Bürgerpartei heißt, ne? Wenn man es übersetzt, aus Katalanien kommend, inzwischen spanienweit angetreten. Da gab es eine Umfrage, wie schätzt ihr diese Partei ein bei den Wählern? Und die Wähler haben eigentlich gesagt, Mitte. Das ist eine Partei aus der Mitte, also gar nicht eine rechtsliberale Partei.
Ja, die Wahrnehmung ist eine Mittepartei. Sie sind ja auch so als Mittepartei, Mitte-Liberalpartei entstanden. Aber auch hier hat die Katalonien-Krise eine große Rolle gespielt. In der Katalonien-Frage hat ja diese Partei immer eine sehr harte Haltung vertreten.
Also eine spanische.
Die war sogar härter als damals die Haltung von Partido Popular. Und ich glaube, die Wahrnehmung, dass sie nach rechts gerückt ist, hat mit dieser harten Haltung in der Katalonien-Frage zu tun.
Und das würde dann eher bedeuten, dass die PP, also die Partido Popular, mit ihr koalieren könnte?
Ja, es gibt ja das Modell Andalusien, wo PP koaliert mit Ciudadanos und einer Unterstützung von Vox. Mhm. Ich glaube, das ist auch das Kalkül der Partido Popular, dass sie glauben, eine Mehrheit kriegen wir nicht zustande, eine eigenständige. Aber wir haben das Andalusien-Modell. Wir könnten sozusagen die Sozialisten von der Macht vertreiben, wenn wir dieses Modell anstreben. Und das scheint ja auch im Bereich des Möglichen zu sein.
Dann hätte Pedro Sanchez vielleicht die Wahl gewonnen, wäre stärkste Partei geworden, aber könnte nicht regieren.
Ganz genau, das könnte genauso kommen, ja.
Jetzt sind Sie Korrespondent für die Zeit in Brüssel. Wie guckt man als einer, der den Brüsseler Blick im Blick hat, auf diese Wahlen?
Ja, zunächst mal ist das die erste Wahl in den großen Mitgliedstaat vor der Europawahl. Und natürlich hat das eine Signalwirkung, wenn jetzt die rechtspopulistischen Parteien stärker werden, hat das, glaube ich, auch Auswirkungen auf die, zumindest eine Wahrnehmung auf die Europawahlen. Es besteht ja hier die Sorge, dass die Rechtsaußenparteien stärker werden, wobei ich glaube, das wären sie sicher, aber es ist ja auch schon ein bisschen angeklungen in den Beiträgen, all diese nationalistischen Parteien haben das Problem, dass sie untereinander sich dann doch nicht so gut verstehen. Es gibt ja sowas wie die Internationale des Nationalismus gibt es ja nicht. Sie schließen sich dann doch wieder aus. Und deswegen glaube ich, werden sie Schwierigkeiten haben, auch wenn sie Erfolge feiern werden am Wahltag, sich dann im Europaparlament zusammenzufinden und auch eine schlagkräftige Truppe zu bilden.
Und wenn Sie das nicht tun, wenn Sie sich nicht zusammenfinden im Europaparlament, dann können Sie nicht trotzdem dort blockieren?
Doch, Sie können sicher, einiges tun, was nicht ganz unwichtig ist. Ich meine, zunächst mal, der Diskurs wird sich sicher noch weiter nach rechts verschieben. Wir werden in den nächsten Jahren sicher erleben, dass wir über Migration sprechen, obwohl das vielleicht nicht mal das Hauptproblem ist der Europäischen Union. Wir werden erleben, dass die Rechtspopulisten innerhalb des Europaparlaments Einfluss nehmen auf die Zusammensetzung der Kommission, auf die Finanzausstattung verschiedener Programme. Also natürlich können sie Einfluss nehmen. Ich würde glauben, dass insgesamt vielleicht die Europäische Union vielleicht noch ein bisschen schwerer zu regieren wird, aber ich bin jetzt nicht so pessimistisch, wie das manchmal klingt. Ich glaube, die Union wird auch diese Phase durchaus überleben. Ich würde auch davor warnen, alle rechtspopulistischen Wähler, und ich betone Wähler, jetzt als Antieuropäer darzustellen. Hm. Das sind sie nicht. Es sind Leute, die unzufrieden sind. Das macht sie aber noch nicht zu Antieuropäern.
Ulrich Ladurner, der Korrespondent der Zeit in Brüssel. Recht herzlichen Dank. Vorwärts in die Vergangenheit, Spanien vor der Wahl. Das war der Tag. Morgen ist zwar ein neuer Tag, den müssen Sie aber ohne uns auskommen. Es sei denn, Sie wollen uns nachhören, das können Sie natürlich immer tun. In der ARD Audio App, dort sind wir der Tag von HR2 Kultur, das Originale also. Oder bei HR2 selber, hr2.de, da finden Sie uns im Podcast. Wir danken. Die Redaktion des Tages dankt, dass wir in dieser Woche in ihren Geräten zu Gast sein durften. Die Redaktion, das waren in dieser Woche Angela Fitsch, Karin Fuhrmann, Birgit Spielmann und Dorothea Schuler. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn.